Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Und damit herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Fokus Aufsichtsrat, dem Podcast vom Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung. Das ist die dritte Ausgabe in diesem Jahr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch in diesen Zeiten ein bisschen verloren fühlt bei den ganzen News, die tagtäglich auf uns einprasseln, könnte das hier genau die richtige Folge sein. Wir haben nämlich heute ein Fachgespräch zu dem Thema Szenarienanalyse, ein Tool, mit dem man klarer in die Zukunft blickt. Ich kann schon mal vorweg sagen, mich hat das Gespräch auch gedanklich sehr weit vorangebracht. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich erstmal selber Hallo sagen. Ich bin Linda Achtermann, freie Journalistin, Host von diesem Podcast und mit dabei am Anfang ist wie immer auch
Andy Münzberg vom IMU. Auch ein herzliches Willkommen an dich und an alle unsere Hörer und Hörerinnen.
Schön, dass wir uns sehen in diesen stürmischen Zeiten. Wir treffen uns heute am 12.03. Ich glaube, zu dieser Zeit ist es wichtig zu sagen, weil man das Gefühl hat, morgen ist die Sachlage schon wieder ganz anders. Gestern war sie auch ganz anders und vorm Wochenende sowieso. Heute ist Mittwoch und am Donnerstag starten die SPD und die Union in Koalitionsverhandlungen. Die Sondierungen liegen schon hinter uns. Vorher gibt es aber noch Gespräche im sogenannten alten Bundestag über neues Finanzpaket, was jetzt noch verabschiedet werden soll. Da weiß man bei allem gar nicht so richtig, wie sich das alles entwickelt. Trotzdem wollen wir uns das angucken, was bis jetzt passiert ist. Nämlich die Wahlen und die Sondierungsgespräche. Die Zeichen stehen ja jetzt auf große Koalition. Wie habt ihr denn alles in allem am Institut diese ganzen Nachrichten verfolgt?
Ja, ich glaube, man kann vor allem sagen, mit viel Spannung, aber auch mit viel Hoffnung. Das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen. Wir haben ja schon oft gesagt, wir wollen hier keine Untergangsszenarien malen, müssen wir meiner Meinung nach auch nicht. Sicherlich ist vieles in der Welt auch im Moment im Umbruch und ja, die Tendenz ist in manchen Entwicklungen ja auch eher negativ als positiv, das kann man schon so sagen. Wir sind relativ zuversichtlich, weil die letzte Bundesregierung ja noch Themen offen hatte, die Mitbestimmung zu fördern, das im Koalitionsvertrag auch verankert war. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, sie sind nicht mehr dazu gekommen, das umzusetzen, jetzt durch die vorgezogenen Neuwahlen. Wir haben aber trotzdem die Hoffnung, dass jetzt durch eine GroKo, nach der es ja jetzt ganz, ganz stark aussieht, dass die eben unsere Themen auch wieder mit auf die Agenda nehmen und das tatsächlich in der nächsten Legislaturperiode umsetzen. Ne?
Das ist ja jetzt an dieser Stelle noch so eine Art Kaffeesatzlesen, was wir hier betreiben, weil die Hoffnung ist da und es gab schon mal Themen, die auf die Agenda gesetzt worden sind, gerade von der SPD, vielleicht passiert das jetzt wieder. Wir können aber schon auf Sachen schauen, die ja jetzt auch in Stein gemeißelt kann man nicht sagen, aber schon mal festgelegt worden sind von den zukünftigen Koalitionspartnern in ihrem Sondierungspapier. Als ich da reingeschaut habe, habe ich gedacht, das Thema Migration, auch da wieder sehr präsent, das haben wir ja auch schon im Wahlkampf gesehen. Welche Themen hast du denn in diesem Sondierungspapier für den Bereich, den wir hier bearbeiten im Podcast, nämlich das Thema Mitbestimmung und Unternehmensmitbestimmung, gefunden, die dich noch hoffnungsvoller vielleicht gestimmt haben?
Als erstes möchte ich festhalten, dass auf 11 Seiten Sondierungspapier das Wort Mitbestimmung aufgetaucht ist. Was ja schon mal, mit Hinblick auf den Koalitionsvertrag jetzt für 11 Seiten schon gut ist, dass es auf jeden Fall als Absatz drin war. Auf jeden Fall, das muss man noch positiv hervorheben. Und natürlich muss man jetzt abwarten, was dann genau im Koalitionsvertrag in Bezug auf Mitbestimmung dann drinsteht. Das werden wir hier auch ganz aktuell, brandaktuell kann man ja nicht sagen, weil wir sind ja immer irgendwie, versuchen ja immer vor die Zeit zu kommen. Aber das ist, wie du eben schon angemerkt hast, sehr schwierig. Aber wir werden das natürlich hier auch thematisieren. Und was mir auch vor allem positiv aufgefallen ist, dass offensichtlich beiden Parteien jetzt, das stand auch so im Sondierungspapier, dass sie beide Parteien verstanden haben, dass KI und auch Digitalisierung in der Arbeitswelt absolut prägende Themen sind und dass die Arbeitswelt sich damit beschäftigen muss, sich damit beschäftigt und das eben auch in Zusammenhang mit Mitbestimmung gedacht werden muss. Und wenn davon gesprochen wird, Mitbestimmung weiterzuentwickeln, ich glaube, so stand es auch im letzten Koalitionsvertrag, verstehen wir halt vor allem darunter, dass auch die Rechte für Betriebsräte gestärkt werden Und man muss auch sagen, wir hatten ja diese spannende Folge mit Felix und Sebastian zur Mitbestimmungsvermeidung, wo wir von Schlupflöchern gesprochen haben. Also im letzten Koalitionsvertrag der Ampel steht genau das eben auch so schon drin, dass diese Schlupflöcher geschlossen werden sollten, dass eben dieser Missbrauch durch Einsetzen einer SE nicht mehr stattfinden kann. Und im Sondierungspapier steht es jetzt eben auch wieder drin. Deswegen ist zu erwarten, dass es jetzt nochmal hoffentlich dann mit in den Koalitionsvertrag auch aufgenommen wird und in der nächsten Legislaturperiode dann eben auch die Zeit dafür da ist, das umzusetzen.
Das ist ja schon mal gar nicht so wenig, aber es ist immer noch nicht richtig konkret. Die Konkretisierung folgt ja dann aber auch im Koalitionsvertrag. Jetzt liegen vor den Sondierungsgesprächen ja auch die Wahlprogramme. Bevor wir jetzt weitergehen und zum Fachgespräch kommen, gibt es da noch was, vielleicht was noch erwähnenswert ist, jetzt auch im Hinblick auf die Koalitionsverhandlungen, wo man vielleicht darauf hoffen kann, dass die ein oder andere Partei ein Thema noch einbringt, was sie vorher schon angekündigt hat?
Also das Sondierungspapier, das haben wir ja gerade schon thematisiert und vielleicht kann man nochmal darauf hinweisen, dass die SPD eben das auch in ihrem Wahlprogramm nochmal so betitelt hat, dass eben diese Schlupflöcher, von denen wir sprechen, zur Mitbestimmungsvermeidung durch eine SE, durch die Gründung einer SE oder durch den Einsatz einer SE, dass diese Schlupflöcher geschlossen werden sollen. Das war explizit im Wahlprogramm der SPD aufgeführt. Die CDU, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man sich das Wahlprogramm angeguckt hat, die hat zur Unternehmensmitbestimmung selbst nichts im Wahlprogramm drinstehen gehabt. Aber jetzt haben wir ja gerade gesagt, im Sondierungspapier steht durchaus schon was zur Mitbestimmung. Und man muss auch das historisch etwas betrachten bei der CDU. Denn sie ist historisch betrachtet natürlich mitbestimmungsfreundlich und hat vor 2 Jahren ja zum Beispiel selber eine Betriebsratkonferenz einberufen und sagt auch, dass die Mitbestimmung oder Unternehmensmitbestimmung zur DNA der CDU selbst gehört. Auch wenn die CDU natürlich im Wahlkampf selber jetzt nach außen eher eine wirtschaftsliberale Haltung hatte.
Dann kommen wir doch jetzt von den sehr konkreten politischen Entwicklungen zu unserem Fachgespräch, was sich ja auch damit beschäftigt, in die Zukunft zu blicken. Und da geht es ja heute um Szenarienanalyse.
Ja, genau, es geht um Szenarienanalyse. Das hört sich erstmal komplex an und kompliziert. Ist es tiefergehend auch, aber ich würde mal die Frage an dich richten, Linda, in deinem Privatleben, wenn man das jetzt hier so thematisieren darf, in deinem Leben, wo bildest du Szenarien? Wo würdest du sagen, du wendest Szenarien an?
Das ist eine sehr gute Frage, um das runterzubrechen. Und zwar heute. Ich habe heute schon mehrere Gedanken darauf verwendet, zu überlegen, was gibt es zum Mittagessen, weil ich heute eine relativ frühe, sehr anspruchsvolle Yoga-Klasse habe.
Ja.
Wir kennen das ja mit dem herabschauenden Hund. Wenn man da dann zu viel gegessen hat und das noch schwer im Magen liegt, Das keine angenehme Übung. Deswegen überlege ich jetzt gerade, ist es Quinoa mit Kichererbsen, doch lieber nur irgendein Shake? Das ist gerade, Da überlege ich, was da rauskommen könnte, wenn man das so sagen kann. Oh Gott, je nachdem, was man reintut.
Ja, das sind die Fragen des Lebens, die großen Fragen des Lebens. Nein, absolut, genau. Also dieses Szenario gibt es beispielsweise oder ich habe das tatsächlich öfter, wenn ich denke, ja, wie fahre ich in den Urlaub? Also Flugreise mit dem Auto, dann hat man natürlich ähnlich wie du jetzt natürlich Kosten, Nutzen, Aufwand etc. Das alles sind natürlich Faktoren, die in diese Entscheidung dann mit einfließen. Ich hoffe sehr, dass du dich richtig entscheiden wirst für deine Yoga-Klasse dann, beziehungsweise für das Essen. Im Endeffekt machen wir das ja tagtäglich. Ne? Also wir machen das tagtäglich, wir wägen tagtäglich ab und gucken, okay, was habe ich zur Auswahl und was bringt mir etwas und was kostet etwas, welche Ressourcen muss ich aufwenden. Und natürlich ist es, wenn man jetzt im Aufsichtsrat sitzt oder in der Unternehmensführung an sich, ist es jetzt natürlich nicht so einfach, wie wir das hier gerade besprochen haben. Aber das Vorgehen ist dasselbe. Und meine Kollegen, mit denen du gesprochen hast, Michael Stolt und Sebastian Campagna, die haben ja genau das auch entwickelt für Aufsichtsräte und haben da eine Handreichung, wie man das eben auch in der Unternehmensführung, auch für große Unternehmen eben umsetzen kann. Und da wollten wir heute mal genauer drauf schauen.
Und genau das machen wir jetzt. In die Zukunft schauen können. Einfach mal so einen Blick in die Glaskugel werfen und dann schon wissen, was auf einen zukommt. Das ist schon eine ziemlich verlockende Vorstellung, gerade in Zeiten wie diesen, wo ein Präsident per Dekret fast im Alleingang regiert, Milliardäre sich in Wahlen einmischen wollen, wir vor riesigen Herausforderungen bei digitaler und sozialökologischer Transformation stehen und man sich auch noch Sorgen um die wirtschaftlichen Perspektiven des Industriestandorts Deutschland macht. Und. Die Liste ist lang heutzutage. Und auch für ArbeitnehmervertreterInnen und Aufsichtsräte stellt sich die Frage, wie können wir mit diesen Unsicherheiten umgehen? Meine Kollegen am IMU haben, soweit ich weiß, keine Glaskugel im Haus und können jetzt nicht direkt in die Zukunft schauen, aber sie haben Werkzeuge, die helfen, mögliche Entwicklungen strategisch zu durchdenken. Welche das sind und warum sie für eure Arbeit spannend sein könnten, das bespreche ich jetzt mit Dr. Sebastian Campagna, er ist Referatsleiter für Wirtschaft am IMU, und mit Michael Stolt, er ist Leiter des Mitbestimmungsportals. Und ich freue mich, dass ihr beide da seid. Hallo.
Hallo, Linda.
Hallo, Linda. Ich freue mich auch.
Ich habe es jetzt gerade schon angeschnitten. Die Zeiten sind ja sehr unsicher. Anders kann man es gar nicht sagen. Und ich wünsche mir wirklich eine Glaskugel, in die ich zwischendurch reinschauen könnte. Habt ihr das auch? Habt ihr auch das Bedürfnis, eigentlich zu wissen, was morgen schon passieren könnte?
Ja, sagen wir mal so, also reizvoll ist es natürlich schon. Ich habe auch mal geguckt, bei Amazon gibt es für 13 Euro schon spezielle Kugeln, auch mit einem Wahrsagerei-Feature. Aber die Bewertungen waren dann auch jetzt nicht so gut. Zumindest in dem Bereich für Fotografie war es ganz ordentlich, aber für die Wahrsagerei war es jetzt nicht so gut, als dass wir gesagt hätten, das erspart uns viel Arbeit. Und auch die KI kann uns diese Frage nicht abnehmen, die Frage, wie die Zukunft werden wird. Und in dem Sinne ist, du hast gesagt, es sind rasante, schnelllebige Zeiten, wo sehr viel passiert. Und sich die Dinge oft auch nicht linear entwickeln. Und deswegen ist es kaum möglich, die Zukunft vorherzusagen. Ob man es will, ist dann vielleicht sogar auch eine philosophische oder spirituelle Frage. Will man wissen, was kommt? Es nimmt einem zumindest ja dann auch ab, dass man etwas tun muss. Man kann ja was tun, damit es in eine gute Richtung geht. Und insofern haben wir uns dann doch letztlich für das Instrumentarium der strategischen Vorausschau entschieden und nicht für die Glaskugel. Auch weil es, glaube ich, weniger gefährlich ist, die Zukunft nicht vorhersagen können, als eine falsche Zukunft vorherzusagen oder so zu tun, als gäbe es diese Unsicherheit gar nicht, ne? Als müsste man einfach nur so weitermachen wie bisher.
Und im Übrigen gibt es unsere strategische Vorausschau nicht bei Amazon zu erwerben.
Das stimmt. Das wäre ja auch noch was. Ich habe ja schon in meiner Anmoderation angeschnitten, dass ihr genau die richtigen Gesprächspartner jetzt für uns in diesen unsicheren Zeiten seid, wenn es darum geht, strategisch in die Zukunft zu schauen. Bevor wir da jetzt nochmal rein starten, würde ich gerne Sebastian nochmal fragen. Was ist es denn für dich? Michael hat schon gesagt, lieber eigentlich das richtige Instrumentarium und dann auch geordneter in die Zukunft schauen können, als jetzt eine falsche Zukunft vorhersagen und in die Glaskugel gucken. Wie ist es denn für dich? Wärst du Team Glaskugel oder dann doch strategisches Instrumentarium?
Naja, ich wäre, wie auch Michael es angedeutet hat, für das strategische Instrumentarium ganz einfach, weil es ja so ist, dass viele Menschen daran arbeiten können, gemeinsam, und man sich nicht auf die Glaskugel verlassen braucht.
Sehr gut. Dann lasst uns mal thematisch ein bisschen genauer reingehen. Ich habe euch ganz kurz vorgestellt. Vielleicht könnt ihr mir das nochmal abnehmen und euch jetzt bei den Antworten auf die kommenden Fragen ein bisschen genauer vorstellen. Michael, du beschäftigst dich ja vor allen Dingen mit dem Thema strategische Vorausschau neben dem Mitbestimmungsportal. Und gerade auch im Kontext der Aufsichtsratsarbeit ist das Thema, was dich am IMU bewegt. Was genau meinen wir denn damit, wenn wir von strategischer Vorausschau sprechen? Und wo ist da jetzt auch der Unterschied zu Prognosen?
Also eigentlich erklärt sich das Wort ganz gut selber, ohne dass man jetzt hier eine wissenschaftliche Definition in den Raum werfen müsste. Es geht um Vorausschau, es geht um die Zukunft, es geht darum, den Blick nach vorne zu werfen und sich zu fragen, welche möglichen Entwicklungen stehen dort möglicherweise vor uns und sich dann, das ist der zweite Teil, der strategische Element, und sich dann damit umzugehen, also strategische Ableitung zu treffen. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um, mit diesen verschiedenen Möglichkeitsräumen, die sich ergeben? Und insofern ist das ein Überbegriff für ein bestimmtes Set an Ansätzen, an Methoden, zu denen dann auch die Prognosen gehören. Vielleicht nur ganz kurz, wie wir dazu gekommen sind überhaupt. Wir haben vor etwa 10 Jahren haben wir am IMU selber für uns einen Szenarienprozess gestartet zum Thema Mitbestimmung 2035. Haben wir uns also gefragt, wie verändern sich die Rahmenbedingungen für Mitbestimmung, unter denen wir arbeiten müssen oder mit umgehen müssen. Das war für uns selber ein sehr, sehr fruchtbarer, total energiereicher Prozess. Und es gab dann auch von außen ganz viel Interesse daran. Wir haben viel mit den Szenarien gearbeitet und haben uns dann gesagt, lass uns dieses Instrumentarium der strategischen Vorausschau stärker auch für die Mitbestimmungspraxis fruchtbar machen. Und so ist das damals entstanden. Und seitdem haben sich viele Formate, wo wir vielleicht auch noch das ein oder andere dann erwähnen werden, jetzt im Laufe unseres Gesprächs ergeben. Wenn wir auf die Zukunft gucken, strategische Vorausschau, vielleicht kann man das sagen, es gibt vier verschiedene grundlegende Quellen der Zukunft. Das eine ist die erwartete Zukunft, dann gibt es die angestrebte Zukunft, alternative Szenarien und große Überraschungen. Was meinen wir damit? Erwartete Zukunft, das ist vielleicht so ein bisschen wie das Baseline-Szenario. Auf der Grundlage unseres Erfahrungswissens haben wir eine Idee, so könnte es weitergehen. Das ist auch die Welt der Prognosen, wo man sagt, wir haben Datenpunkte aus der Vergangenheit, Erfahrungswerte, ein Modell und das spinnen wir weiter. Und dann kommt eine Prognose raus, die relativ sicher die Zukunft vorhersagen soll. Innerhalb eines gewissen Unsicherheitsraums natürlich schon. Aber hier ist natürlich schon die Idee einer Prognose, ist stärker zu sagen, so wird es wahrscheinlich kommen. Das Problem, was wir haben, das haben wir hier natürlich auch vorhin, hast du schon angesprochen, es ist immer unsicherer. Ne? Das heißt, sich auf eine Prognose zu verlassen, ist dann gut, wenn der Rahmen relativ klar ist und man auch weiß, dass die Entwicklung relativ stabil sein wird und man nicht über super lange Zeiträume nachdenkt. Dann ist eine Prognose sicherlich hilfreich, weil ich dann auf der Grundlage effizienter handeln kann. Je mehr Unsicherheit ich im Raum habe, desto schwieriger wird das, weil natürlich das Risiko, was ist, wenn der Trend plötzlich abbricht, ne? Wenn es in eine andere Richtung geht. Und dann kommen wir in die Welt der Szenarien, das heißt von unterschiedlichen möglichen Szenarien, also alternativen Entwicklungsmöglichkeiten, wo wir nicht sagen, es wird so kommen, sondern wir sagen, es kann so kommen, es kann so kommen, es kann so kommen oder aber auch so kommen. Also jetzt haben wir schon vier Räume, wo ich sage, es könnte so oder so werden. Also das kann schon gar keine Vorhersage mehr sein. Hier stellen wir also die Unsicherheit ins Zentrum, statt sie aus dem Raum zu nehmen. Und das hilft uns gerade in unsicheren Zeiten, dass ich mich mal damit beschäftigen würde, was wäre denn wenn? Also das wäre der zweite Teil, die alternativen Szenarien. Und dann gibt es auch den Aspekt, die angestrebte Zukunft. Also was ist, auch das gehört zur strategischen Vorausschau, sich zu fragen, in welcher Zukunft will ich denn leben? Wer wollen wir in Zukunft sein? Als Organisation, als Betriebsrat, als Aufsichtsrat, als Unternehmen? Was treibt uns? Was ist unser Purpose so? Das sind die Fragen, die sich hier stellen. Die sind auch wichtig, weil sich darüber definiert, tun wir eigentlich das Richtige? Zahlt das, was wir tun, eigentlich auf unsere Strategien ein? Und dann als letzten Punkt die Welt der großen Überraschung. Das ist so ein bisschen die Restdemut, dass wir auch nicht alles im Blick haben, auch nicht mit der strategischen Vorausschau, mit Szenarien. In der strategischen Vorausschau spricht man von Wildcards oder von schwarzen Schwänen. Also Dinge, die sehr unwahrscheinlich sind, aber wenn sie eintreffen, dann haben sie eine maximale Wucht und verändern sehr viel. Das ist ja relativ schwierig per Definition, also die vorherzusagen, weil sie sind ja sehr extrem unwahrscheinlich und wir haben sie im Zweifelsfall nicht auf dem Schirm. Beispiele wären jetzt zum Beispiel vielleicht die Erfindung des Internets und die schnelle Verbreitung oder auch die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, wo man aber auch sagen muss, naja, vielleicht hätte der ein oder andere die durchaus auch da schon früher etwas gesehen. Ne? Also wir haben nicht alles im Blick, das muss man einfach konstatieren. Und Szenarien helfen uns zwar, unseren Blick zu schärfen, ein bisschen weiter zu gucken, aber letztlich müssen wir auch damit umgehen, dass mal etwas passiert, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Und davon haben wir ja in letzter Zeit auch Sachen gesehen, wo wir sagen, wo kam das denn jetzt her? Das gibt's doch nicht. Und das ist dann, wo für uns der Bereich der organisationalen Resilienz beginnt. Also das heißt, die Frage, wie gehe ich als System, als Unternehmen damit um, wenn solche Veränderungen eintreten, wie kann ich verhindern, dass es mich auseinanderfetzt, weil es so eine krasse Veränderung ist und wie kann ich konstruktiv damit umgehen und vielleicht sogar für die eigene Weiterentwicklung nutzen. Das ist dann der letzte Teil, sozusagen die Resilienz, die wir auch in den Teil der strategischen Vorausschau als Element begreifen. Wenn also Szenarien fragen, was wäre wenn, also what if im Englischen, würde im Bereich der großen Überraschung gelten, no matter what. Also wir können auch etwas tun, ohne zu wissen, was genau passieren wird. Wir können zum Beispiel bestimmte Redundanzen im Unternehmen vorhalten, ne? Und dafür sorgen, dass wenn was passiert, dass wir ein bisschen manövrieren können. So, ne? Das jetzt in aller Kürze mal so ein Überblick über die strategische Vorausschau. Für uns steht im Zentrum wirklich die Szenarienmethode, weil sie uns viele Möglichkeitsräume gibt und auch die Macht gibt, weil die Zukunft eben noch nicht passiert ist.
Bei uns, bei unserem Standpunkt als Arbeitnehmervertreterin, würde ich dann auch gerne bleiben bei der nächsten Frage, die ich jetzt an Sebastian richten wollen würde. Wir haben jetzt durch die gute Einleitung von Michael schon mal gehört, dass Szenarienanalyse ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser strategischen Vorausschau sind. Aber wenn wir bei uns bleiben, bei unserem Standpunkt in dieser Analyse, dann unterscheidet der sich ja doch von dem Standpunkt der Unternehmen, die ja auch Szenarienanalysen für sich benutzen, um vielleicht Argumentationslinien aufzubauen, warum strategische Entscheidungen so und so gefällt werden müssen. Von dir würde ich jetzt gerne wissen, wie unterscheidet sich denn unserer Blickwinkel von dem des Managements und wie zeigt sich das denn konkret?
Das ist eine sehr gute Frage, Linda. Zunächst, und da greife ich wieder das auf, was der Michael gesagt hat, bei der Bildung von Szenarien geht es auch sehr viel darum, was passiert, wenn man unter Unsicherheit handelt. Das ist ja generell die Frage, und je weiter man in die Zukunft geht, desto unsicherer wird es. Jetzt ist es so, dieses Instrument der Szenarienanalyse ist ein Instrument, das im strategischen Management verwendet wird, vielfältig. Es ist jetzt kein ganz neues Instrument, sondern seit vielen Jahren wird das angewendet, um genau auch als Unternehmen, wenn man das auf Unternehmensebene herunterbricht, um Fragen zu stellen wie, was sind denn die Zukunftsmärkte? Wie können wir die Wettbewerbsfähigkeit weiter erhalten? Wie verändern sich Konsumentenverhalten? Wie verändern sich politische Einstellungen und so weiter? Und die zentrale Frage dann für das Unternehmen ist, was passiert, wenn das oder jenes eintritt in dieser oder jenen Welt? Und wie stellen wir uns als Unternehmen auf? Weil man will ja weiterhin auch als Unternehmen erfolgreich sein. So, jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage. Jetzt kann man natürlich sagen, für Arbeitnehmer, Vertreterinnen und Vertreter, die ja im Aufsichtsrat sitzen und quasi über solche strategischen Entscheidungen mitdiskutieren, sind diese Aspekte, die ich gerade genannt habe, auch zentral wichtig. Auch sie wollen, dass Unternehmen erfolgreich sind. Aber worin unterscheidet sich das? Für Arbeitnehmer, Vertreterinnen und Vertreter ist es wichtig, dass man im Rahmen dieser Szenarien, wenn man in diese Welt hineinschaut, sich die Frage stellt, was ist die Standortperspektive für uns? Also wie und wo werden weiterhin die Standorte erhalten? Wie sieht gute Arbeit aus in diesen möglichen Zukünften? Und das ist das, was wesentlich der Unterschied ist zu einem normalen Szenarienprozess in der strategischen Planung, zum Beispiel im Unternehmen oder auch im Risikomanagement, und daraus abgeleitet, was bedeutet das für uns? Also was ist die Standortperspektive? Wie kann man gute Arbeit in dem einen oder anderen Szenario organisieren?
Dann lasst uns genauer einsteigen in die Szenarienanalyse oder es zumindest versuchen, weil wir im Vorfeld des Interviews schon gesagt haben, wir könnten fast eine ganze Podcast-Reihe dazu machen, wie fast zu all unseren Themen. Aber wir versuchen da einen kleinen Einblick zu geben. Ich habe mich auf die Folge und das Gespräch mit euch vorbereitet und bin dabei über eine recht umfangreiche Veröffentlichung des IMUs gestolpert. Und zwar die Szenarienanalyse mit dem Titel Unternehmen 2040. Und als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht gibt es doch eine Art Glaskugel bei euch im IMU, von der ich bis jetzt nichts wusste, weil ich da sehr viele Parallelen zu unserer heutigen Welt entdeckt habe oder zu unserer heutigen Realität, in der wir irgendwie angekommen sind. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal, Sebastian, jetzt diese doch sehr umfangreiche Szenarienanalyse Unternehmen 2040 bietet ja einen generellen Blick auch auf die Welt, wie sie sich entwickeln kann bis 2040. Also erstmal, was war das Ziel der Analyse und warum habt ihr diesen Szenarienprozess damals vor 3 Jahren gestartet und gesagt, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen?
Ja, wir haben, der Michael hat es auch gerade erwähnt, vor etwa 10 Jahren einen eigenen Szenarienprozess gemacht, Mitbestimmung 2035. Und wir haben, ich sag mal so, spätestens seit der Wirtschafts- und Finanzkrise in der Wirtschaft eine Situation, die zunehmend komplexer geworden ist. Wir haben es mit neuen Unternehmensstrukturen zu tun, neuen Managementmodellen, Investoren, die zunehmend Einfluss nehmen auf strategische Entscheidungen. Wir haben es mit Krisen zu tun und so weiter. Kurzum, wir als IMU wollten natürlich unseren Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten so etwas wie eine Handlungsorientierung geben für die Zukunft und wie man sich im Nebel dieser Komplexität ein bisschen auch verhalten und was es für sie selbst bedeutet in dem einen oder anderen Szenario. Die Frage, die war ganz simpel, hat sich dann aber im Szenarioprozess als nicht ganz so einfach erwiesen. Wir haben einfach die Frage gestellt, ganz naiv, wie sehen Unternehmen im Jahr 2040 hier in Deutschland aus? Das war die Ausgangsfrage. Wir haben das gemeinsam hier im IMU entwickelt mit 20 Professorinnen und Professoren der BWL aus unterschiedlichen Fachdisziplinen und haben in einem Rhythmus von einem Jahr 3-mal quasi in Workshops über 2 bis 3 Tage die Köpfe zusammengesteckt. Und am Ende des Tages ist gemeinsam dann das herausgekommen, was du dann schon gerade erwähnt hast, nämlich die 4 Szenarien der Unternehmen 2040.
Dann lass uns da kurz genauer einsteigen. Ich glaube nämlich, dass wir uns so gut nochmal dem annähern können, wie man Szenarien nutzbar machen kann und was man auch alles damit für Räume sich erschließen kann, auch rein gedanklich sich dann mal in so eine Zukunft zu bewegen. Es gab nämlich 2 Szenarien, die mich besonders angesprochen haben. Und zwar das eine, was in dieser Publikation erwähnt wird, ist das Szenario Big Tech, wo große Tech-Konzerne zunehmend öffentliche und wirtschaftliche Steuerung übernehmen. Und das andere Szenario, ist jetzt sehr verkürzt dargestellt in einem Satz, das andere Szenario Geoeconomics, wo Protektionismus und geopolitische Konflikte dominieren. Und da dachte ich, Moment, das ist eigentlich der Jahreswechsel 2024-2025. Ich habe mich sehr in den aktuellen Herausforderungen, die ich so spüre, gesehen gefühlt. Geht euch das auch so? Ist das nicht für euch auch genau das, was wir gerade erleben? Oder ist das jetzt ein Blick von jemand, der das erste Mal in diese Szenarienanalyse reinblickt und da noch nicht so tief drin steckt wie ihr? Michael, vielleicht mal.
Naja, erstmal finde ich super, dass du beim Lesen sofort dran gedacht hast, Mensch, das kommt mir vor, als würde das gerade schon passieren, ne? Wenn du das bei mindestens mehr als einem Szenario hast, dann merkst du ja auch schon, okay, da ist noch Spielraum, sagen wir mal so, ne? Und wir haben ja damals 4 Szenarien gemacht, ne? Also neben Big Tech und Geoeconomics gibt's ja auch noch die Szenarien Benchmark und Bricolage, die sehr unterschiedlich an die Zukunft rangehen oder sehr unterschiedliche Entwicklungen, qualitativ unterschiedliche Entwicklungen beschreiben. Zumindest vor 3 Jahren erschienen sie uns alle plausibel und vorstellbar. Und ich würde auch immer noch in Anspruch nehmen, dass sie das immer noch sind. Gleichzeitig ist es so, die Zeit hat nicht angehalten und wir sind jetzt 3 Jahre später. Und das ist auch immer wichtig, dass man dann mal zurückblickt. Sind eigentlich noch alle Szenarien im Raum, sage ich mal, oder haben sich einige schon erledigt? Das würde ich verneinen. Ich würde sagen, sie sind weiter alle 4 möglich und auch plausibel und es ist wichtig, dass wir sie haben. Aber wenn ich jetzt, das machen wir oft bei Workshops, dass wir dann fragen, naja, welches, jetzt habt ihr die 4 Szenarien gehört, welches der Szenarien ist denn jetzt für euch gerade in der Pipeline im Sinne von, nicht, dass es 2040 so sein wird, aber in diese Richtung geht gerade die Bewegung. Und da würde ich auch sagen, da werden die meisten wahrscheinlich sagen, puh, in den letzten Jahren haben wir ganz schön nochmal Fahrt aufgenommen Richtung Big Tech mit KI, mit großen Lösungen, ne, mit großen, man setzt für die Lösung unserer großen Probleme, setzt man eigentlich auf technische Lösungen, die uns mit ganz vielen technologischen und Sprunginnovationen und so weiter, die uns dann irgendwann vielleicht den Weg ebnen, rauszukommen. Und das Szenario Geoeconomics, auch das hast du gesagt, da wird man auch sagen, dass uns vielleicht auch ein Stück weit die Nachhaltigkeitsagenda gerade wegbricht, weil irgendwie so Systemkonflikte stärker wiegen, der Kampf um Ressourcen, jeder guckt, dass er von einem kleiner werdenden Kuchen profitiert. Das ist sehr dominant im Moment. Aber auch das Szenario Benchmark ist noch im Raum, also ein innovationsgetriebenes Szenario mit Investitionen, mit Qualifizierung, sehr wettbewerbsorientiert, harter Wettbewerb, aber eben marktorientiert. Ne? Denn wir wissen ja nicht, ist das jetzt schon der Weg bis 2040 oder geht es vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung? Ne? Und schließlich nur in aller Kürze Bricolage, eine Welt auch von Krisen, aber ein anderes Reaktionsmuster. Das System funktioniert nicht mehr so für viele, wie es bisher funktioniert hat und sie fangen an, Dinge anders zu machen. Bricolage heißt sozusagen aus dem Vorhandenen die Dinge neu kombinieren, basteln, heimwerken. So ein bisschen dieser Spirit, der sagt, Wirtschaft neu denken. Ich glaube, dieses Szenario brauchen wir auch. Und das wird, glaube ich, für den einen oder anderen Hörer, wenn er es liest, auch denkt man so, oh, das ist vielleicht auch so eine Art Richtung, das wäre spannend, wenn es dorthin geht. Ne? Vielleicht ist ja auch mal was ganz anderes möglich. Und insofern glaube ich, alle 4 sind weiterhin möglich. Aber die letzten Jahre sind wir stark in die Richtung der beiden unteren Szenarien, bei uns unteren, also in die beiden Szenarien, die du genannt hast, gegangen.
Sebastian.
Ich finde, Linda, das ist wirklich interessant, was du gerade gesagt hast, dass man heute viel erkennt von Geoeconomics und Big Tech. Wenn ich so ein bisschen eine Anekdote erzählen kann aus dem Szenarioprozess, weil das zeigt auch ein bisschen, was diese Szenarien auch letztendlich ausmacht. Wir waren im Prinzip alle fast der Meinung, dass das Benchmark-Szenario das ist, was im Prinzip tatsächlich, sagen wir mal, mit aller Vorsicht, ohne Glaskugel sagen kann, das ist das, was eigentlich eintritt, im Prinzip eine Fortführung dessen, was wir heute haben. Also Wettbewerbsfähigkeit, wie der Michael gesagt hat, als zentrale Komponente. Ja, wir müssen wettbewerbsfähig sein, wir müssen investieren in die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Infrastruktur und so weiter. Das war nach dem ersten Workshop. Nach dem zweiten Workshop passierte nämlich Folgendes. Wir hatten auf einmal einen Krieg in Europa. Das heißt, schlagartig änderte sich die Situation. Und ich finde, genau das ist das, was den Reiz an den Szenarien ausmacht. Und wie Michael es auch gerade angedeutet hat, ich glaube auch nicht, dass wir nur Geoeconomics haben oder Big Tech, sondern eine Mischung aus allen vieren wahrscheinlich nach wie vor.
Jetzt haben wir aber schon auch gehört in meinen oder auch natürlich auch in euren Ausführungen, das sind ja sehr global gedachte Szenarien. Da geht's wirklich um die Organisation der Wirtschaft auch über Grenzen hinweg und auch über deutsche Grenzen hinweg. Wie kann man denn jetzt diese dann doch großen Szenarien aber runterbrechen, so dass das für Aufsichtsräte und andere ArbeitnehmervertreterInnen in ihrer Arbeit wichtig wird, dass sie damit auch arbeiten können?
Wir reden in dem Fall von Globalszenarien. Ne? Das heißt, sie haben eine relativ hohe Flughöhe. Ne? Die beschreiben Entwicklung auf gesellschaftlicher, auf wirtschaftlicher Ebene mit Blick auf die Arbeitswelt. Das ist relativ hoch vom Fluglevel. Und jetzt ist der nächste Schritt zu gucken, die näher an sich ranzuziehen. Also die Frage zu stellen, was würde das denn für uns bedeuten? Und sich selber in diese Szenarien reinzusetzen. Und das ist was, was wir in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht wie viel, also unzählige Workshops mit verschiedenen Szenariensets gemacht haben, wo wir mit Aufsichtsräten, mit Betriebsräten, mit Arbeitnehmerbänken in Aufsichtsräten, mit Gewerkschaftern zusammengearbeitet haben und durch die Szenarien durchgegangen sind.
Ich möchte das gerne ergänzen. Das ist richtig, was der Michael sagt. Wir haben natürlich da vier sehr globale Szenarien entwickelt und dennoch haben wir es versucht runterzubrechen auf wichtige Kategorien aus der Unternehmenswelt, ja, als zentraler Bestandteil der Wirtschaft. Das heißt, wenn ich im Szenario Geoeconomics bin, was bedeutet das für Unternehmensführung? Was bedeutet das für Personalmanagement? Was bedeutet das für Finanzierung etc.? Ne, das haben wir durchdekliniert für alle Szenarien. Und was wir aber nicht gemacht haben, und im Prinzip nur angedeutet haben, ist, was bedeutet das für Mitbestimmung? Was bedeutet das für Arbeitnehmerinnen, Vertreter und Vertreter? Und sicherlich, und so weit kann man sich aus dem Fenster lehnen, sind die Bedingungen in Geoeconomics für Mitbestimmung und für die Bedingungen von Arbeit und Beschäftigung andere als im Big Tech und wiederum andere als beispielsweise in Benchmark. Aber wir haben schon, und das ist das, was der Michael auch meint, um in die Diskussion zu gehen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, musste man natürlich schon ein bisschen von dieser globalen Welt runtergehen auf die konkreten Funktionen, die in Unternehmen nun mal wichtig sind.
Ich kann es vielleicht mal konkret machen, wie man das macht. Ne? Also was wir tun ist, dass wir in die Szenarien eintauchen wirklich. Also wir haben sie vielfältig aufbereitet als Audios, als Videos und so weiter. Und man kann sich dann also dieses Szenario anhören, also Szenario für Szenario, eins nach dem anderen. Und dann stellt man sich eigentlich immer ähnliche Fragen als Gremium, als für das Unternehmen. Also man verortet sich wirklich innerhalb dieser Szenarien. Und dann stellt man sich Fragen wie, wo sehen wir eigentlich schon heute konkrete Hinweise bei uns in der Branche, bei uns im Unternehmen, dass es in diese Richtung geht? Eine andere Frage wäre, dass man mal mögliche Auswirkungen hier mal durchspielt. Wie wären wir denn von dem Szenario Big Tech betroffen? Was würde das für uns als Mitbestimmung bedeuten, wenn hier plötzlich alles mit KI geregelt würde, die gesamte Rekrutierungsprozess KI gesteuert? Was würde es bedeuten, wenn plötzlich protektionistische Wände hochgehen, ja? Und wir gar nicht mehr an unsere Hauptmärkte rankommen und so weiter? All dafür bieten die Szenarien ein sehr günstiges Setting, um es mal durchzutesten. Und natürlich, wenn man sich gefragt hat, was würde es bedeuten, kann man sich dann auch fragen, was könnten wir denn tun? Und was könnten wir in jedem der Szenarien tun, um erfolgreich zu agieren? Als Mitbestimmung, als Unternehmen, als Gewerkschaft. Und schließlich ist es dann ja auch noch die Frage, für welche Zukunft wollen wir denn arbeiten? Weil wir sagen, wir haben zwar nicht komplett allein in der Hand, aber wir können ja uns trotzdem vielleicht auch mit anderen zusammen dafür sorgen, dass es in die richtige Richtung geht. Und insgesamt hilft es uns, eine robustere Unternehmensstrategie aufzustellen. Das heißt, wir haben die Szenarien als Teststand. Wir testen unsere aktuellen Strategien oder auch mögliche neue und gucken, würden die denn in den jeweiligen Szenarien unter den jeweiligen neuen Rahmenbedingungen funktionieren? Und das hilft uns aus unserer Sicht, dass Unternehmensstrategien robuster werden.
Sebastian, letzte Ergänzung dazu?
Ja, also wir können es wenn du so willst, Linda, es auch konkret am Beispiel von Geoeconomics machen, damit man sich wirklich in diese Welt hineinversetzt. Wir haben eine Welt, wenn man sich das Szenario genauer durchliest, wo wir es mit einer Systemkonkurrenz haben, mit geopolitischen Allianzen. So, das ist diese globale Ebene. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man, wenn man in diesem Szenario ist, es zu einer großen Symbiose kommt zwischen staatlichen Interessen, Machtkalkül und den Einsatz von Unternehmen quasi als Machtressource. Das ist wichtig. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Politik einen großen Einfluss hat auf diese Unternehmen. Solche Sachen wie Transparenz und Berichterstattung spielt weniger eine Rolle als das, was wir heute kennen, weil es nicht wichtig ist, sondern es gibt die Staatsräson. Es bedeutet auch, der Unternehmensführungsstil ist ganz autoritär. Ja, das hat wiederum Auswirkungen auf Arbeitsorganisation, terroristisch, Mehrarbeit etc. Und immer auch auf den äußeren Feind hinbezogen. Wenn man sich in diesem Szenario jetzt hineinversetzt und sich die Frage stellt, was bedeutet das für uns, für Mitbestimmung? Da kann man schon ganz konkret, auch wie der Michael gesagt hat, unabhängig von Branchen, weil es wird natürlich auch Branchen geben, die in so einem Szenario extremst privilegiert sind, nämlich die, die für die Politik als strategisch erachtet werden, die genießen dann auch Schutz und eine gute Finanzierung von Seiten der Politik und von den Märkten im Vergleich zu anderen Unternehmen, die vielleicht aus Staatsräson nicht ganz so wichtig sind. Und da mal hineinzuschauen und zu sagen, wenn das in diese Richtung geht, was bedeutet das für Mitbestimmung? Gibt's die überhaupt in der Form noch oder anders? Und was bedeutet das für Beschäftigung und Perspektiven?
Ich stocke ganz kurz, weil ich am liebsten noch weiter über diese Szenarien aus der Publikation sprechen möchte. Mir gibt es schon sehr viele Anknüpfungspunkte, um für mich generell da weiter zu denken. Und ich glaube, ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern geht es ähnlich. Ich sehe da noch eine, wir sehen uns ja gerade für alle, die nicht dabei sind, ganz kurz. Wir sehen uns über ein Tool zusammengeschaltet online, wie in einer Teams-Schalte. Und deswegen habe ich Michael gesehen, der gerade seinen Finger hob. Er möchte noch was sagen.
Ja, genau. Ich wollte einfach nur sagen, wir können es jetzt ja nur wirklich mal ganz kurz eintauchen in die Szenarien. Aber es gibt ein ganz großes Materialien-Set. Ich habe es schon erwähnt mit Audiodateien und so weiter. Wir verlinken das mit Sicherheit auch. Und da auch nochmal der Hinweis, also dort sind zum Beispiel auch richtige Ablaufpläne und so weiter. Wie kann ich eigentlich einen Workshop für unser Gremium damit gestalten und so weiter, ne? Und also bedient euch dort. Es lohnt sich wirklich, da mal einzutauchen. Wir unterstützen hier auch immer gerne zum Beispiel, also wie kann man damit, wenn da Fragen auftauchen und so weiter.
Sehr wichtiger Hinweis, genau, ihr findet wie immer alle wichtigen Links dann auch in den Shownotes, auch zu allen Materialien zu der Publikation Unternehmen 2040. Ich würde jetzt aber gerne noch zu anderen Materialien kommen, die es auch für die Szenarienanalyse bereitgestellt vom IMU gibt, nämlich im Werkzeugkasten, weil wir haben jetzt gerade schon gesagt, das sind globale Szenarien, in die es sich lohnt, reinzuschauen. Wir alle hatten schon Bilder im Kopf, die wir weiter uns anschauen und erkunden und ihr dann vielleicht in euren Unternehmen auch noch viel mehr und gezielter. Aber natürlich wird es jetzt auch Leute geben, die zuhören und sagen, ja, es ist schön und gut, das globale Szenarien, das bringt mich schon mal weiter, aber ich brauche das noch zugeschnittener auf mich und meine Situation, mein Unternehmen und unsere Herausforderungen. Das ist am IMU natürlich bekannt und deswegen gibt es auch einen Werkzeugkasten, den man auch für sich direkt nutzbar machen kann. Michael, wollen wir erstmal darüber sprechen, was gibt es denn in diesem Werkzeugkasten Szenarienanalyse für unsere Zuhörenden? Wie ist der aufgebaut?
Also mir ist nochmal wichtig, dass wir klar unterscheiden zwischen dem Arbeiten mit bestehenden Szenarien, wie jetzt zum Beispiel Unternehmen 2040, die ja schon entwickelt wurden, ne, und den Materialien dazu. Das ist dieses Eintauchen und Durchspielen und der Möglichkeit, einfach das Tool zu nutzen und für sich selber Fragen zu stellen. Ne. Und vielleicht haben wir gleich noch die Möglichkeit, nochmal zu sagen, was sind denn typische Anlässe, wo die Mitbestimmung sagt, hier würden wir gerne mal Szenarien machen. Ne? Weil das ist auch wichtig, wir arbeiten jetzt nicht nur mit Wissenschaftlern zusammen, sondern wir arbeiten sehr konkret mit Unternehmen zusammen, mit Betriebsräten, mit Aufsicht, mit der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat und machen Szenarien, die wirklich sehr spezifisch sind für das jeweilige Unternehmen und dann eben die strategischen Ableitungen. Und gleichzeitig haben wir mit dem Werkzeugkasten Szenarien ein sehr umfangreiches Tool online gestellt. Das ist wirklich ein umfangreiches Informations, wo man sich das Wissen auch selber aneignen kann und damit im Prinzip auch direkt starten kann, selber Szenarien zu machen. Wie ist der aufgebaut? Wir haben uns natürlich immer bemüht, den möglichst praxisnah zu machen. Das heißt, es gibt immer auch Praxisübungen, Checklisten und so weiter. Und auch immer viele Tipps aus der Mitbestimmungspraxis. Das ist schon der Fokus. Der Werkzeugkasten kann auch von anderen genutzt werden. Aber uns war schon wichtig, dass es möglichst für Mitbestimmungsakteure direkt nutzbar ist.
Sebastian, Michael hat es gerade schon angetippt und du darfst jetzt ausführen, nämlich was sind denn jetzt typische Anwendungsfälle oder Herausforderungen, die sich mit Szenarienanalyse besonders gut angehen lassen, wenn ich jetzt Arbeitnehmervertreterin oder Aufsichtsrätin bin?
Das ist eine gute Frage und es gibt mehrere Fälle in der Praxis, wo wir der Meinung sind, dass Szenarien gut geeignet sind. Das ist zum einen beispielsweise Restrukturierungsprozesse in Unternehmen. Das ist, wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln beispielsweise. Oder wie geht man mit Krisensituationen um? Oder wenn beispielsweise ein neuer Anteilseigner in das Unternehmen kommt. Und da kann ich noch mal ein bisschen vielleicht aus der Praxis zwei konkrete Beispiele nennen. Ich sitze ja selbst in einem Aufsichtsrat. Und eine Möglichkeit, weil du nach der konkreten Anwendung gefragt hast, ist beispielsweise, das machen wir auch, das Unternehmen, in dem ich sitze, entwickelt natürlich auch eigene Szenarien. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, das ist ja quasi das Einmaleins des strategischen Managements, mit solchen Tools zu arbeiten. Wir als Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter im Aufsichtsrat beschäftigen uns natürlich mit eben diesen Szenarien, die aus der Unternehmensleitung entwickelt werden und diskutieren die. Ja, das ist zum Beispiel schon mal eine Möglichkeit in der konkreten Anwendung. Die zweite Möglichkeit, und die finde ich ehrlich gesagt auch als Referent reizvoll, nämlich mal selber in solchen Szenarien oder sich zu möglichen Szenarien zu äußern. Ich sage das mal ein bisschen konkreter. Wir hatten mal einen Fall vor gar nicht so langer Zeit und da kamen Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter von einem Unternehmen auf uns zu. Da ging es um die Frage, wir glauben, da kommt ein neuer Investor, ja, der will die Mehrheit übernehmen und wir wissen eigentlich gar nicht, was das für uns bedeutet. Klassische Frage. Und dann haben wir hier die Köpfe zusammengesteckt aus unterschiedlichen Disziplinen, um das ganz konkret zu beschreiben. Also ich als ein bisschen der das Thema Unternehmensstrategie beleuchtet, dann der Kollege Jurist quasi, der dann sich angeschaut hat, was für eine Rechtsform käme dann in Frage, was würde das bedeuten? Und natürlich auch den Kollegen, der sich viel mit Finanzierung und Controlling auseinandersetzt. So. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben Gespräche geführt mit dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und Arbeitnehmervertretern, um einfach so ein paar Eckpunkte und Daten zu sammeln, um dann, dadurch, dass wir die Köpfe zusammengesteckt haben, die unterschiedlichen Szenarien zu entwickeln. So, das haben wir dann getan und wir haben uns dann mit dem Gremium dann zusammengesetzt und haben im Prinzip 3-4 mögliche Szenarien. Das sind jetzt aber keine Szenarien wie bei Unternehmen 2040, wo es darum geht, in die ferne Zukunft zu gehen, sondern ganz konkret, was bedeutet das, wenn der Fall X eintritt? Und das haben wir dann gemacht. Wir haben das dann quasi beschrieben, was aus unserer Sicht passieren könnte. Und das war, wenn du so willst, Linda, auch der Startpunkt, zu diskutieren mit den Aufsichtsräten und sie auf mögliche Alternativen vorzubereiten. Ja, das ist wirklich ein konkreter Fall, wo ich glaube, dass es sehr fruchtbar ist für die eigene Diskussion dann im Gremium und für die eigene strategische Rolle auch in dem Gremium. Und um quasi, ja, wenn wir den Gedanken der Mitgestaltung auch in strategischen Fragen in den Vordergrund zu stellen, wie ich finde, ein gutes Instrument ist.
Michael, vielleicht dann nochmal den Ball an dich zurück. Die Prozesse, die Sebastian da jetzt beschrieben hat und auch diese große Publikation Unternehmen 2040, das sind ja alles Sachen, die unglaublich, also kann ich mir vorstellen, viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wo sich jetzt jeder, bevor er sich daran traut, ist ja immer eine Frage, wie viel Zeit haben wir dafür und können wir das wirklich leisten? Vielleicht könntest du mal so ein bisschen aufmachen, wie lange kann so ein Prozess dauern? Was für Abstufungen gibt es da vielleicht auch? Worauf kann man sich einstellen, wenn man sagt, jetzt wollen wir das auch mal für uns nutzbar machen?
Also es ist wirklich von bis, ne? Und in dem Fall jetzt bei Unternehmen 2040 hat es rund ein Jahr gedauert, ne? Sebastian hat es gesagt, mit 3 mehrtägigen Workshops. Dann dazwischen gab es immer wieder Kernteam-Treffen, wo man die Ergebnisse aufbereitet hat. Und so Schritt für Schritt ist das gewachsen. Und am Ende stand dann eine 163-seitige Publikation entstanden. Das sind enorme Ressourcen, vor allem zeitlicher Natur. Aber natürlich muss man ja auch die Workshops finanzieren etc. Und deswegen haben wir auch verschiedene andere Methoden, wie man damit kompakter arbeiten kann. Ich will jetzt nicht sagen eine Bierdeckel-Variante, aber doch eine Variante, wo man sich zum Beispiel an einem Tag mal überlegen kann, mit ein bisschen Vorbereitung vorher, was sind eigentlich, welche möglichen Szenarien sind eigentlich bei uns vorstellbar? Ganz konkret so, ne? Weil in der Regel, das ist das Schöne, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet, mit Aufsichtsräten eines Unternehmens, dann ist es ja so, dass es um sehr konkrete Fragen geht und man sehr schnell auch die Unsicherheiten identifiziert und dann eigentlich relativ schnell auch in strategische Ableitung gehen kann. Das ist eben auch wichtig, dass man jetzt nicht oft ist dann nicht die Zeit, es wirklich so im Detail zu durchdenken, was würde das bedeuten, sondern man hat einen gesamten Raum und dann geht es darum, die strategischen Ableitungen auch für das Jetzt. Ne? Denn am Ende sind Szenarien, sollen sie uns dabei helfen, sie handeln zwar über die Zukunft, aber es geht darum, bessere Entscheidungen im Jetzt zu treffen.
Und wenn ich das ergänzen darf, ich meine, wir reden hier von Kolleginnen und Kollegen, die sehr erfahren sind in dem Unternehmen, indem sie tätig sind als Betriebsräte oder als Gewerkschaftsvertreter, haben sie eine Branchenperspektive. Das heißt, die brauchen oftmals nicht so lange Anlaufzeiten. Man muss sie quasi mit diesen Szenarien und mit einem Impuls von uns nur kitzeln und anstupsen und dann sprudelt es quasi heraus. Ne? So, das heißt, im Prinzip gut vorbereitet kriegt man das auch mit einem Tagesworkshop oder einem halbtägigen Workshop hin. Also es geht auch manchmal schnell, wenn es sein muss.
Wenn wir jetzt noch Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die bis jetzt noch nicht mit strategischer Vorausschau, insbesondere mit Szenarienanalyse gearbeitet haben, was würdet ihr denen denn jetzt sagen, wenn ihr sie direkt ansprechen könntet, warum jetzt direkt der richtige Zeitpunkt wäre, um das vielleicht mal anzugehen in den heutigen Zeiten? Sebastian, möchtest du anfangen?
Ich glaube, die Frage zum Beantworten ist gar nicht so schwer. Wir haben jetzt eine Situation, ich sagte es vorhin schon, eine sehr komplexe Gemengelage. Wir stecken, wenn man so will, ein Stück weit in einer wirtschaftlichen Krisensituation. Je nach Branche mal mehr, mal weniger. Das ist das eine. Wir haben sehr viele geopolitische Unsicherheiten. Märkte brechen teilweise weg. Das erinnert uns an Geoeconomics. Und wir haben, und wahrscheinlich was quasi fast das Wichtigste ist, wir haben so etwas wie einen Transformationsprozess, weil wir einen Klimawandel haben. Das heißt, viele Unternehmen stehen heute vor dem Punkt, dass unter Umständen das, was sie die letzten Jahre, Jahrzehnte gemacht haben, durchaus auch in Frage gestellt werden muss. Also was Geschäftsmodelle betrifft, was Produktionsweisen, was unterschiedliche Praktiken und so weiter. Und wenn das nicht der richtige Moment ist, um mit dieser Methode tatsächlich über mögliche Pfade oder durchaus auch mal Pfade zu durchbrechen und andere Pfade zu begehen, immer vor dem Hintergrund wirtschaftlich erfolgreich zu sein, da haben wir alle ein Interesse dran, aber durchaus auch mit weiterhin mit der Standortperspektive.
Ich mache es nochmal ein bisschen philosophischer, um nicht wie das Kaninchen vor der Schlange zu stehen. Also um nicht einfach zu einem Erdulder der Zukunft, die einem dort präsentiert wird und die sich Stück für Stück entfaltet, einfach passiv abzuwarten und entweder den Kopf in den Sand zu stecken, wie Vogel Strauß, und zu sagen, es hat noch immer Jodjange, ne, irgendwie kommen wir da schon raus, oder sich so im Jetzt zu verstricken, ne, nur noch die dringendsten Probleme im Feuerwehrmodus zu lösen. Ein bekannter Szenarien-Facilitator hat Szenarien mal so definiert. Szenarien sind Geschichten über die Zukunft, die Menschen bewegen, etwas zu tun. Und das ist das, worum es geht, wenn man Szenarien macht. Man wird nicht zum Erdulder der Zukunft, sondern wird zum aktiven Akteur. Ich kann mich in jedem der Szenarien, auch wenn ich sie vielleicht nicht gut finde, die Szenarien oder einige der Szenarien, kann ich doch in jedem Szenario etwas tun. Ich kann korrektiv sein, ich kann gegen den Wind schippern oder zumindest kreuzen. Ne? Also ich habe in jedem Fall die Möglichkeit, etwas zu tun, damit die jeweilige Zukunft etwas weniger düster aussieht. Und ich kann auch dafür sorgen, dass es vielleicht in die richtige Richtung geht, in eine bessere Zukunft. Dass wir nicht den ganzen Weg eines Szenarios, eines Schreckensszenarios bis zum Ende gehen müssen, wie er in einem Szenario vielleicht beschrieben ist. Das heißt, die Szenarien können uns auch helfen, mal klarer zu sehen, was dort dreut am Horizont und dann zu sagen, nee, wir tun uns jetzt auch mit anderen zusammen und kämpfen für eine bessere Zukunft.
Und wenn man so will, jetzt wieder ein bisschen weniger philosophisch. Es ist natürlich so, dass in den Unternehmen auch die Unternehmensleitung mit eigenen Szenarien arbeitet und jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, schon immer für sich in Anspruch nimmt, zu wissen, welche Wege man gehen muss. Also sie haben quasi die Antworten. So. Und wenn man aber mit eigenen Szenarien oder diese Szenarien, wie ich es vorhin gesagt habe, reflektiert und sich einbringt, dann kann man schon relativ frühzeitig mitgestalten, anstatt als Kaninchen vor der Schlange zu sein und dann nur noch reagieren zu können. Das ist, finde ich, durchaus auch eine gute Strategie, die man als Arbeitnehmervertreter und Vertreterin anwenden kann und sollte, gerade in den jetzigen Zeiten.
Ich danke euch vielmals für dieses sehr interessante Gespräch und so einen Kurzeinblick jetzt einfach erstmal in die Arbeit der strategischen Vorausschau und der Szenarienanalyse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, ihr habt es jetzt gehört am Ende des Interviews. Die beste Zeit, um sich mit Szenarienarbeit und strategischer Vorausschau zu beschäftigen, ist jetzt. Wir haben schon eine Reihe von Angeboten während des Interviews genannt. Ich möchte gerne noch mal eine Sache hervorheben. Es gibt nämlich auch noch ein zweitägiges Seminar, strategische Vorausschau und Szenarienentwicklung, im 1. und 2. April in Düsseldorf. Und soweit ich weiß, gibt es dafür auch noch Plätze?
Ein paar Restplätze tatsächlich.
Wenn ihr jetzt schnell seid, könnt ihr vielleicht auch noch dabei sein. Ansonsten gibt es natürlich alle wichtigen Instrumente, die ihr nutzen könnt, in den Shownotes. Und ich bedanke mich bei Sebastian und Michael für eure Zeit. Und ja, dann doch, einen kleinen Blick in aber eine sehr fundierte, wissenschaftlich gefestigte Glaskugel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch, Linda. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Linda.
Danke nochmal an Michael und Sebastian für das spannende Gespräch und danke auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Dann kriegt ihr nämlich die exklusive Information, dass das Seminar, was der Michael zum Schluss auch nochmal angekündigt hat, dass es da wirklich nur noch Restplätze gibt, wir aber natürlich auch andere Sachen am IMU noch haben, in diesem Zusammenhang, wo ihr besser in dieses Thema noch starten könnt nach diesem jetzt einführenden Interview, oder Annie?
Ja, richtig. Also das eine Seminar von Michael zur strategischen Vorausschau, zur Szenarienentwicklung, das findet am 1. und 2. April bei uns in Düsseldorf statt. Das ist das Seminar mit den Restplätzen. Ansonsten für alle, die da nicht mehr reinkommen, nicht traurig sein, denn es gibt am 24. und 25. Juni auch bei uns in Düsseldorf nochmal ein Seminar zur strategischen Vorausschau. Da geht es um das Thema Resilienz stärken. Wie können wir Krisen- und Transformationsprozesse abfedern, konstruktiv nutzen? Da läuft die Anmeldung auch wie immer über das Mitbestimmungsportal. Da findet man alles. Und Sebastian hat natürlich auch noch ein Seminar zur Unternehmensstrategie. Wie kann der Aufsichtsrat Einfluss auf die Strategie nehmen? Auch bei uns in Düsseldorf im Haus. Und das findet statt am 23. und 24. September.
Damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Aber es kommt ja eine weitere Folge. Nämlich mit?
Ja, wir werden nicht müde. Die nächste Folge mit Jan wird zum Thema Personalrisikomanagement hier stattfinden. Das ist Folge 9. Dranbleiben auf allen Kanälen. Wird darüber informiert. LinkedIn Mitbestimmungsportal. Sonst über Spotify gerne auch abonnieren. Da kriegt man das dann direkt angezeigt, wenn es eine neue Folge gibt.
Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Hat Spaß gemacht, Annie?
Ja, danke mir auch.
Gute Zeit bis dahin.
Genau, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.